So, Sie haben Ihren Kaffee getrunken und können das auch gerne noch nebenher weitermachen. Frau kann ja frühstücken und trotzdem zuhören. Ich denke, das kriegen wir hin. Ja, ich sage noch ein paar Sachen zu mir selber. Katrin Semrau ist vorhin schon gesagt worden. Ich arbeite seit 2003 in Kirchberg an der Bibelschule. Ich bin von meinem ersten Beruf her Krankenschwester, habe im Krankenhaus gearbeitet, auch einige Jahre in der Schweiz in einem Krankenhaus, in der häuslichen Pflege in Hohenlohe und habe dann eben in Richtung Theologie selber eine Bibelschule besucht und in Richtung Seelsorge und Psychologie auch noch ein bisschen was draufgesetzt. Genau, ich tauche mal kurz ab. Wir haben Ihnen mal den aktuellen Rundbrief auch von der Bibelschule mitgebracht. Wenn Sie da was mitnehmen wollen, der liegt hier vorne auch auf dem Tisch mit dem Infomaterial. Ansonsten sage ich gar nicht viel zu mir, sondern starte einfach mal. Ich starte mal mit dem, was ich mit Ihnen gemeinsam heute Morgen angucken möchte. Ich habe so einen kleinen Überblick mal gemacht, dass Sie wissen, okay, worum wird es gehen? Eine kleine Einführung ins Thema und dann zu gucken, wie drückt sich denn Ärger aus? Das ist so der zweite große Block. Und dann geht es darum, wie kann ich denn gut mit meiner leisen Empörung oder mit meinem Ärger umgehen, ohne dass er eben zerstört, nach außen oder nach innen. Und dann geht es auch darum, wie kann ich denn ein Leben führen, das schon mal gleich so ist, dass ich vorsorge, ohne überhaupt in die Gefahr zu kommen, zu explodieren. Geht das? Ja, es geht. Sag ich Ihnen schon mal. Ja, eine Definition von Wut. Wut ist eine sehr heftige Emotion. Wut ist häufig eine impulsive und aggressive Reaktion. Wut kann, wenn sie außer Kontrolle gerät, zu Zerstörung führen. Das sagt Wikipedia zu Ärger und zu Wut. Ich weiß nicht, was Ihnen so für Aussagen einfallen, wenn Sie an Ärger denken. Das ärgert mich. Ich bin empört, ich bin entrüstet, ich bin enttäuscht, ich bin erbost, ich bin erzürnt, ich bin frustriert, ich bin gereizt, ich bin genervt. Ich bin irritiert, ich bin sauer, ich bin stinksauer. Kennen Sie vielleicht auch? Ich bin verstimmt, ich bin ärgerlich, ich bin wütend oder wutentbrannt. Manchmal sagen wir auch, ich werde wahnsinnig oder ich kriege einen Koller. Oder ich habe einen Koller. Oder den oder die rappelt's. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen. Das rappelt jemanden. Bei uns, also wenn ich jetzt sage, bei uns, ich habe in Brandenburg das Sprechen gelernt. Ein bisschen südlich von Berlin bin ich groß geworden, aber eben sprachmäßig 5 Jahre Schweiz, jetzt schon viele Jahre Hohenlohe. Ich weiß bei manchen Begriffen gar nicht mehr, wo sie herkommen. Für Ärger, egal in welcher Abstufung, gibt es unterschiedliche Begriffe. Aber wie sich das anfühlt, das kennen wir. Ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht aus dem Buch Monster des Alltags. Der Ärger, ein zorniges, rotes, kleines Ding, was sich manchmal in unserem Leben und in unserem Alltag nach vorne drängt. Und manchmal haben wir den Eindruck, wir sind auch so ein bisschen ein bisschen Opfer unseres Ärgers oder unserer Wut. Dann sagen wir zum Beispiel, das bringt mich auf die Palme oder der bringt mich auf die Palme. Das regt mich auf. Der macht mich verrückt. Die bringt mich zur Weißglut. Das nervt. Also ich kann gar nichts dafür, das ist ja der andere, der mich auf die Palme bringt. Wut ist eine Emotion, ein Gefühl. Und ich weiß nicht, wie Sie es so mit Gefühlen haben. Als Frauen wird uns ja nachgesagt, wir haben es ein bisschen mehr damit. Emotionen sind was, Gott hat uns so geschaffen. Als Gott uns geschaffen hat, hat er uns zum Ebenbild geschaffen. Und auch dieses, dass wir Emotionen, dass wir die Fähigkeiten haben, emotional zu reagieren, liegt vom Schöpferischen her mit in uns drin. Auch von Gott lesen wir von Emotionen. Gott freut sich, Gott ärgert sich, wobei in der Bibel weniger das Wort ärgern benutzt wird, sondern Zorn, der Zorn Gottes. Ich habe mir zwei Bibelverse dazu auch aus Zephania, da heißt es, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der Rettung bringt. Der Herr freut sich und jubelt über dich. Er erneuert seine Liebe zu dir. Er jubelt über dich und frohlockt, wie man frohlockt an einem Festtag. Da geht es um Jerusalem. Gott freut sich an Jerusalem. Und dann kennen wir aber auch das andere. Ich habe hier mal Psalm 98. Das hörte der Herr und war voll Grimm. Feuer flammte auf gegen Jakob, Zorn erhob sich gegen Israel, weil sie Gott nicht glaubten und nicht auf seine Hilfe vertrauten. Das kommt hin und wieder in der Bibel vor. Wenn wir die Propheten lesen, dann kommt das relativ häufig vor. Aber Gott hatte seinem Volk oder einzelnen Menschen immer wieder gesagt, tut dies und tut das nicht. Betet mich an, betet keine Götzen an. Was hat das Volk gemacht? Sie haben ihren Gott vergessen und haben Götzen angebetet. Und Gott hat ein paar Mal gesagt, hallo, ich bin euer Gott. Keine Götzen anbeten. Und irgendwann ergrimmt Gott eben auch. Er wird zornig. An der Stelle ist mir noch wichtig zu sagen, bei manchen Eigenschaften Gottes sagen wir, es gehört zu seinem Wesen. Es ist zum Beispiel Gottes Wesen, dass er Liebe ist, dass er barmherzig ist. Der Zorn gehört nicht zu Gottes Wesen. Der Zorn ist so ein bisschen die andere Seite dessen, was eben auch Liebe ist. Und es gibt ein Buch, ich bin noch gefragt worden, ob ich Tipps hätte für einen Büchertisch. Und habe gesagt, nee, die Bücher, die ich verwende, die sind alle irgendwie vergriffen, die gibt's gar nicht mehr. Aber dieses Buch von Gary Chapman, Die andere Seite der Liebe, das ist neu in Anführungsstrichen verlegt worden, also von 2012, ist auch schon wieder eine Weile her. Aber in dem Titel wird eben auch schon sichtbar, Zorn ist eine andere Seite der Liebe. Zorn zeigt, dass ich in Beziehung zu jemandem auch stehe. Der andere ist mir nicht egal. Wenn mir jemand egal ist, dann rege ich mich auch nicht drüber auf. Aber wenn das jemand ist, der mich kennt und der auch weiß, was mich verletzt, dann ärgere ich mich. Aber jemand, der das nicht weiß? Also Zorn, eine andere Seite von Liebe, aber auch das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Emotionen sind immer etwas, das hat eine Ursache. Es gibt einen Auslöser. Ich habe hier mal so ein Bild erstellt. Es meldet sich ein Gefühl und das hat das Ziel, mich auf etwas hinzuweisen, dieses Gefühl, nämlich auf ein Bedürfnis. Ein Bedürfnis, das vielleicht gerade nicht gestillt ist. Und dann soll ich aber auch aktiv werden, nämlich eine Strategie entwickeln, um das Bedürfnis zu füllen, zu erfüllen und das Gefühl damit wieder wegzukriegen. Für Gefühle gibt es aber in der Regel noch andere Auslöser. Und das können äußere Auslöser sein oder innere oder auch körperliche. Äußere Auslöser können wir uns wahrscheinlich ganz gut vorstellen. Ein Konflikt, irgendeine Situation, es läuft nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte und es ärgert mich. Mein Bedürfnis nach Harmonie ist gestört und ich muss eine Strategie entwickeln, um diese Harmonie wieder hinzukriegen. Mit der Faust auf den Tisch schlagen stellt in der Regel nicht so ganz die Harmonie wieder her. Aber es ist so manchmal das, was uns entfährt. Es kann innere Auslöser geben für Emotionen überhaupt. Erinnern Sie sich doch mal an eine nette Situation vom Sommer. Eine schöne Begebenheit. Eine nette Begegnung. Was war in diesem Sommer toll? Während Sie da jetzt so drüber nachdenken, geht vielleicht so ein inneres, so die Erinnerung los und vielleicht auch wie so ein kleines Kopfkino. Und dann haben Sie eine Situation vor Augen oder eine Begegnung vor Augen. Und manche von Ihnen haben jetzt beim Drandenken auch ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt. Unsere Emotionen werden auch durch das beeinflusst, was in uns drin geschieht. Und das ist was, was wir in den Psalmen ganz oft finden. Da wird beschrieben, dass der Beter in einer großen Not ist und dann erinnert er sich an das, was Gott getan hat und seine ganze innere Einstellung verändert sich. Er erinnert sich, wo Gott eingegriffen hat. Er kriegt wieder Hoffnung, er kriegt wieder Zuversicht, er kriegt Kraft von Gott und er kann Gott auch schon loben und preisen, obwohl sich an den äußeren Umständen, an den äußeren Auslösern überhaupt nichts verändert hat. Manche Emotionen werden auch rein körperlich ausgelöst. Rein körperlich oder biologisch, wobei das ist auch von außen, das Wetter da draußen tut unserer Stimmung gerade sehr gut. Die Sonnenstrahlen, das Tageslicht von außen, wenn es auf unsere Haut kommt, dann entwickeln sich da Hormone, die sich nicht entwickeln würden, wenn die Sonne jetzt nicht scheinen würde. Glücks-Wohlfühlhormone nenne ich sie mal. Wenn es uns nicht gut geht, wenn wir Kummer haben, dann lassen wir die Schultern hängen, dann gehen wir gebückt, dann ist alles ganz schlimm. Und wenn wir uns freuen, dann sind wir aufrecht. Dann gehen die Schultern hoch, dann gehen die Mundwinkel hoch, die Augen strahlen. Und das ist was, wo man auch Studien gemacht hat, man kann über diese Körperhaltung auch seine Stimmung, seine Emotionen verändern. Und zwar hat man bei Studenten ihnen gesagt, sie sollen während der ganzen Vorlesung am Morgen einen Stift so quer in den Mund nehmen. Ich habe jetzt keinen dabei, aber Sie können sich das bestimmt vorstellen. So. Und wenn man einen Stift im Mund hat, dann hat man die Mundwinkel eher so ein bisschen oben, wie wenn man lächeln würde oder grinsen würde. Und das hat man über einen längeren Zeitraum, ein paar Studenten haben den Stift im Mund gehabt und andere nicht. Und die, die den Stift im Mund hatten, die hatten nachweislich mehr Freudehormone im Körper als die, die den Stift nicht im Mund hatten. Also, Sie müssen sich vielleicht irgendwo in der Wohnung einen Stift zurechtlegen oder einen Schaschlikspieß, wenn es mal mit der Stimmung nicht so doll ist. Wenn wir uns jetzt den Ärger als Emotion angucken, dann ist der Ärger auch schon lange beobachtet worden. Aristoteles hat schon was dazu gesagt und er sagt, eigentlich ist Ärger eine positive, energievolle Sache. Denn der Ärger bewegt Menschen zu großen und eifrigen Anstrengungen. Er fordert aber eine kluge Überlegung, wie, wann, wem, warum und wie lange man zürnen will. Frustration ist manchmal was, das ist auch so eine Art Ärger. Ich bin frustriert, weil irgendwas nicht so läuft, wie es gut laufen sollte. Und Frustration ist oft der Anfang davon, dass sich was verändert. Heiliger Frust ist der Beginn von Veränderung. Es ist gar nicht immer schlecht, sich über was zu ärgern. Sich über die schmutzigen Fensterscheiben zu ärgern, könnte dazu führen, dass wir einen Leistungsanstieg kriegen, Energie ausgeschüttet wird und wir schwungvoll die Fenster putzen. Heiliger Frust kann durchaus gute Nebenwirkungen haben. Mit der Aufklärung lange nach Aristoteles hat man dann gesagt, also Emotionen werden viel zu wichtig genommen. Der Verstand, die Vernunft ist viel, viel wichtiger. Die Gefühle müssen sich dem Verstand unterordnen. Und dann habe ich den Satz gelesen, wer versucht, den Zorn gegen Vernunft zu tauschen, gibt einen Teil seiner Lebendigkeit auf. Es ist sicherlich gut, seinen Verstand einzuschalten. Aber wenn der Verstand die Lebendigkeit meiner Emotionen wegnimmt, dann ist eben auch was schiefgegangen. Es gibt ein Wunder des Ärgerns, nämlich was da im Körper geschieht. Ich tauche mal kurz ab, ich werde aber weiterreden, weil ich Ihnen einen kurzen Film zeigen will. Und dazu muss ich an meinen Computer, aber ich rede weiter. Sie hören mich, aber Sie sehen mich nicht. Ich habe einen Film mitgebracht, den manche von Ihnen vielleicht kennen. Jetzt habe ich ein Problem, dass mein Bildschirm zu groß ist.
Kann mir jemand... Männer, Technik. Schön, dass ihr da seid. Das ist ja... Nee. Es ist gut.
Stopp, ich wollte erst noch was dazu sagen. Manche kennen Otto, sind alt genug, um Otto zu kennen. Und er hat einen Sketch, wo es tatsächlich um eine Ärgerreaktion im Körper geht. Und mir fiel das beim Vorbereiten ein. Und jetzt geht das ja mit der Technik, dass man sowas zeigen kann. Und das möchte ich mal kurz tun, weil er in diesem kurzen Ein-Minuten-Ding sehr schön zeigt, was bei Ärger im Körper passiert. Und ich hoffe, ich kriege jetzt auch noch die richtige Stelle hin.
Das Wunder des Ärgers. Wir befinden uns jetzt im Körper von Herrn Soest. Ausfahren! Großhirn, Kleinhirn an Großhirn, Jungs, lasst doch die Aufregung, ihr zieht doch sowieso die Kürzeren. Großhirn an Kleinhirn, vielen Dank für den Tipp. Großhirn an alle, Ärger langsam eindämmen, Adrenalin zu verstoppen und Blutdruck langsam senken. Großhirn an Zunge, zwei Bier bestellen, eins für den Herrn gegenüber und eins für die Leber. Prost.
Da sind wir wieder. Ich vermute mal, einige von Ihnen kennen diesen Sketch. Das, was da im Körper geschieht, das beschreibt er eigentlich ganz gut. Diese Kampfbereitschaft. Der Körper, der stellt in uns eben etwas zur Verfügung. Der Auslöser von dem Ärger ist, dass eben jemand Saufkopf gesagt hat. Und dann löst das dieses Gefühl aus, los, alles fertig machen zum Ärgern. Und dann kommt so dieses Selbstverteidigung. Wir müssen dafür sorgen, dass uns niemand beleidigt, indem er einfach Saufkopf zu uns sagt. Und dann wird die Strategie entwickelt. Zuerst kommt dieses mit dem Faustballen, Faust ausfahren, zuschlagen. Und dann sagt die Faust, ja nee, ich trau mich nicht. Und dann meldet das Kleinhirn, gut, dass du dich nicht traust, das ist auch keine gute Strategie. Die Strategie, zwei Bier zu bestellen, ist viel besser. Und dann macht er das. Ärger gehört zu den Stressmachern in unserem Leben. Und Stress sorgt dafür, dass Energie ausgeschüttet wird in unseren Körper. Oft ist eben bei Stress so eine gewisse Angst auch, die Energie bereitstellt, kann ich dieser Situation entfliehen, die mich hier beängstigt, die mich stresst, oder kann ich angreifen, anpacken und das Ganze bewältigen? Diese Hormone, die dazu bereitgestellt werden in unserem Körper, die werden in der Nebennierenrinde produziert. Und das ist zum einen das Adrenalin. Und es ist das Noradrenalin. Und man hat festgestellt, dass das Noradrenalin, jetzt muss ich hier, glaube ich, weiterklicken, genau, dass das Noradrenalin eher dafür sorgt, dass der Blutdruck hochgeht und Ärger entsteht. Also so dieser zornige, impulsive, energievolle Ärger. Das Adrenalin sorgt eher für einen höheren Pulsschlag und lässt eher so ein Gefühl von Angst aufkommen. Man hat beobachtet, dass manche Tiere mehr Adrenalin und manche eher Noradrenalin ausschütten. Die Schafe zum Beispiel. Wohin tendieren die? Schafe und Kaninchen? Adrenalin, das Ängstliche. Die Löwen sind eher das Noradrenalin. Das ist bei Tieren irgendwie so wie einprogrammiert. Das ist es bei uns Menschen nicht. Menschen gehören zu den Geschöpfen Gottes, die durch Lernen fähig sind, etwas anzueignen, sich anzueignen. Wenn wir kleine Menschenkinder sind, so frisch geschlüpft. Wenn Sie sich vielleicht an Ihre Kinder erinnern oder auch Enkelkinder. Je jünger Kinder sind, desto schwerer ist es rauszufinden, was ist denn ihr Bedürfnis. Sie schreien, weil. Das Schreien kann alle möglichen Ursachen haben. Als Eltern, als Mütter denken wir dann, naja, Essen, Windel voll, Bauchweh, zu kalt, zu warm, nicht schlafen wollen, sondern rumgetragen werden. Aber was genau von den Dingern wissen wir nicht, weil das Schreien ist immer das Gleiche. Und das Schreien von dem Säugling ist so ein, wenn ich nicht sofort was zu essen kriege, muss ich sterben. Das kann so ein Säugling ja nicht beurteilen. Wenn ich nicht gleich rumgetragen werde, dann muss ich sterben. Das Bedürfnis des Säuglings ist zu überleben. Und die einzige Strategie, die ein Säugling hat, ist Schreien. Vielleicht können wir dann auch mit zunehmendem Alter und zunehmendem Kennenlernen vom Baby auch unterscheiden. Ist das so ein jämmerliches Schreien? So ein Bauchwehschreien? Oder ist das so ein richtig wütendes, trotziges Schreien von, das passt mir nicht? Das ist das, wie Menschen anfangen, sich in ihren Emotionen auch zu versorgen mit dem, was sie brauchen. Wir wachsen und trotzdem, auch wenn wir wachsen, dann haben wir diesen kindlichen Allmachtswahn oder der kindliche Egozentrismus wird das genannt. Kinder denken, dass die Welt sich um sie dreht. Dass Mama und Papa nur dafür da sind, um das Kind zu bespaßen. Das ist normal, das ist bei Kindern so. Das können die noch nicht verstehen, dass es mehr gibt. Dass es Eltern gibt, die dann eben auch Bedürfnisse haben. Die Welt dreht sich um mich. Und wenn es dann zum Beispiel das Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme ist und dem nicht sofort nachgegeben wird oder in einer Weise nachgegeben wird, wie ich mir das wünsche, dann aber. Und dann hat vielleicht das Nahrungsmittel, was mir Mama oder Papa in den Mund steckt, eine Konsistenz im Mund. Also das schmeckt ja nicht wie Muttermilch, das ist aber eklig. Das mag ich nicht. Und auch da, ich tauche nochmal ab. Ich möchte Ihnen nochmal ein Stückchen Film zeigen. Und zwar aus dem Film Alles steht Kopf. Mensch, manche kennen das vielleicht. Sehr gut, danke. Ach, wie gut. Alles steht Kopf. Manche von Ihnen haben den Film vielleicht gesehen. Ist so ein Animationsfilm. Da geht es genau um sowas, so mit Essen und Kinder lernen, was zielführende Strategien sind. Und Ärger oder Schreien kann durchaus eine zielführende Strategie sein. Mir tun die Mamas immer so leid, wenn sie im Supermarkt mit ihren Kindern im Wagen doch irgendwie durch die Süßigkeitenreihe müssen. Oder wenn dann eben an der Kasse doch noch mal so Süßigkeiten liegen. Und es so einen Machtkampf gibt, wer hält länger durch? Das Kleinkind, wenn es so lange schreit, bis es endlich doch noch eine Süßigkeit kriegt? Oder die Mama, die beharrlich sagt, nö, schrei ruhig die nächsten 5 Minuten, wie ich an der Kasse anstehe. Es stört mich überhaupt nicht, wenn die 30 Leute im Supermarkt mich angucken. Und dann kann sich so ein Ärger schon auch mal hochschaukeln. Das Kind ärgert sich, weil es nicht kriegt, was es will, und es will jetzt irgendeine Süßigkeit. Und die Mama fängt an, sich zu ärgern, dass das Kind so rumschreit, weil das ist ja schon ein bisschen peinlich. Das will man ja nicht. Und dann fängt sie sich auch an zu ärgern. Und dann wird die Mama vielleicht ungehalten und das Kind wird dadurch aber auch nicht ruhiger oder meistens jedenfalls nicht. Erziehung heißt, Kindern Grenzen setzen, ihnen Beschränkungen entgegenzusetzen. Und das frustriert Kinder. Erziehung heißt automatisch, dass wir unsere Kinder frustrieren müssen, weil wir ihnen Grenzen setzen. Es ärgert sie, also werden sie ärgerlich, wütend, schreien, und dann ist es an uns, und wie reagiere ich jetzt? Und manchmal schaukelt sich das hoch. Das Kind ist ärgerlich, die Eltern sind ärgerlich, ich tauche nochmal ab, ich zeige nochmal eine Szene aus diesem Film, wo es jetzt darum geht, wie Tochter und Vater sich hochschaukeln.
Na, wie war der erste Tag in der neuen Schule?
Ja, glaube ich, ganz okay. Keine Ahnung. Seht ihr manchmal jemanden an und fragt euch, was ist wohl in seinem Kopf?
Ne, das hat das mitgekriegt.
Oh. Ja, was stimmt nicht?
Wir gehen der Sache mal auf den Grund. Aber wir brauchen Unterstützung. Signal an den Mann.
Wenn man immer so in den Kopf gucken könnte, ne? Also der Film, den ich da jetzt so ein bisschen gezeigt habe, den gibt es auf DVD jetzt. Sieht so aus, alles steht Kopf. Ich lege ihn nachher auch nochmal dahin, da können Sie gerne reingucken. Ich finde, es lohnt sich total, den zu gucken. Er ist witzig und trotzdem auch richtig bildend. Und in dieser kurzen Sequenz wird ja die Wut auch vorgestellt. Dieses rote Männchen, dem dann das Feuer aus dem Kopf kommt, das ist Wut. Er sorgt dafür, dass es gerecht zugeht. Es hat einen Grund, wenn Kinder genervt sind. Auch bei ihnen hat es seinen Grund, wie bei uns auch. Sie sind unzufrieden wegen der unterschiedlichsten Dinge. Vielleicht unzufrieden mit sich selbst, weil Dinge nicht so geklappt haben, wie sie wollten, dass sie klappen. Beim Spielen zum Beispiel. Eine Sache klappt nicht. Und dann fliegen die Bauklötze. Geplant war, den größten Turm der Welt zu bauen. Und es klappt nicht. Und dann fliegen mit viel Geschrei alle Bauklötze durchs Zimmer. Weil sie sich über sich ärgern, weil sie es nicht hinkriegen. Warum kriegt es der 3 Jahre ältere Bruder denn hin, den höchsten Turm der Welt zu bauen und ich noch nicht? Vielleicht ärgern sie sich auch, wenn sie in der Schule sind, über ihre Lehrer. Jetzt hat er doch unangemeldet eine Arbeit geschrieben. Das ist nicht fair, das ist nicht gerecht. Das darf der nicht. Erziehung und die ganze Sache mit der auch Schule, das nennt man den Prozess der Sozialisation. Und dieser Sozialisationsprozess dauert in Familien so etwa 20 Jahre. Also für die mit kleinen Kindern, sie haben noch ein bisschen was vor sich. Für die Älteren können sich an ihren Enkelkindern freuen, dass sich ihre Kinder drum kümmern, um diesen Sozialisationsprozess und das, was da auch an Ärger manchmal hin und her geht. Ärger ist nicht gleich Ärger. Es gibt die kleine, die leise Empörung und es gibt den richtig großen Wutausbruch. Menschen ärgern sich sehr, sehr unterschiedlich. Und ich bin auf eine Tabelle gestoßen. Zum einen, zu der obersten Zeile möchte ich sagen, man stuft die Intensität des Ärgers. Da gibt es so eine Skala von 1 bis 10. Und 1 ist so ein ganz klitzekleines bisschen Ärger, Empörung, und 10 ist Feuer aus dem Kopf. Also das ist schon richtig heftig. Das ist die richtig heftige Wut. Und ich glaube, das ist auch wichtig für uns zu unterscheiden, welche Intensität ist denn das jetzt? Und welche Strategie muss ich denn entwickeln? Wie reagiere ich denn darauf? Und dann guckt man auch nochmal, wie häufig kommt denn so ein Ärger vor? Ist das was, wo ich mich wirklich dringlich drum kümmern muss, oder ist das eben der ganz normale Alltag, der Wahnsinn, den mein Alltag mit sich bringt? Und dann spricht man eben, wenn das weniger als einmal am Tag ist, von einer Episode der Reizbarkeit, des Ärgers oder der Wut. Oder wenn es mehrfach täglich vorkommt, spricht man von einer chronischen Sache. Und ich habe Ihnen auch mal aufgeführt, was denn so gewisse oder was genannt wird als Risikofaktoren, dass man häufiger als einmal am Tag auch so eine Verstimmung hat. Wenn Sie jünger als 40 sind, also es hat auch was mit dem Alter und mit der Erfahrung zu tun, wenn Sie viel provoziert werden, weil Sie zum Beispiel pubertierende Teenager zu Hause haben oder wenn Sie einen Beruf haben wie Lehrer, wo Sie auch manchmal provoziert werden oder die Polizei wird auch oft provoziert, wenn Sie selbst erhöhte oder überhöhte Erwartungen ans Leben haben, sich viel vergleichen, wettbewerbsorientiert sind, gern das Sagen haben, wenn Sie zielstrebig und ehrgeizig sind, wenn Sie schnell urteilen und auch schnell die Schuldfrage stellen, wenn Sie Drogen nehmen, wenn Sie verunsichernde Lebensumstände haben, wenn Sie sich schwer mitteilen können, wenn Sie schwer kommunizieren können, was in Ihrem Kopf vorgeht, wenn Sie wenig konstruktive Lösungsstrategien haben, wenn Sie viel Stress haben, wenn Sie viel erschöpft sind, wenn Sie wenig Unterstützung aus dem Umfeld kriegen oder wenn Ihre Eltern vielleicht auch ein Vorbild für Ausbrüche, für jähzornige Ausbrüche waren, dann sind Sie gefährdet, dass da irgendwas Chronisches sich entwickelt, eine chronische Reizbarkeit, Ärger oder Wut. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kriterien so auf Sie zutreffen, aber es ist auch mal hilfreich zu wissen, okay, da bin ich gerade in einer Lebensphase, da ist das so, da gibt es wohl erhöhtes Wutpotenzial. Wie drückt sich denn Ärger aus? Ärger drückt sich immer aus. Es gibt keinen Ärger, der sich nicht ausdrückt. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie er sich ausdrückt. Es gibt eine extrem abgeschwächte Form. Menschen, die ihren Ärger eher schlucken. Das sind Menschen, die die Energie, die durch den Ärger eigentlich bereitgestellt wird, um eben aktiv zu werden, vielleicht die Fenster zu putzen oder was auch immer, die diese Energie schlucken und nicht verbrauchen. Also auch den Blutzucker, der im Kreislauf hochgepumpt wird. Wenn die das schlucken, dann können sie auch im Körperlichen ihre Beschwerden, ihre Ärgerbeschwerden kriegen. Und da sagt man ja manchmal, mir schlägt eine Sache auf den Magen oder mir geht das an den Nieren oder mir macht etwas Kopfzerbrechen oder mir sitzt irgendwas im Nacken. Schlucker, Ärgerschlucker sind oft Menschen, die viel erdulden und nach außen auch einen sehr demütigen Eindruck machen. Häufig ist es so, dass so Ärgerschlucker auch ihren Ärger leugnen und innerlich vor sich hin grummeln. Die Ursachen für ihr Grummeln oder für ihren Ärger suchen sie in der Regel bei sich selbst. Sie selbst sind schuldig, es sind niemals auch andere. Es sind Menschen, die oft so auch als Märtyrer dastehen, auch das Leid manchmal so ein bisschen auf sich ziehen. Sie weichen Menschen und Situationen aus, in denen Ärger hochkommen könnte. Und manchmal sind das auch die Leute, die so eine innerliche Strichliste führen. Der hat das und da war das und die hat mir das versäumt und da war jenes. Die innere Strichliste, die Ärgerliste für unterschiedliche Personen. Und irgendwann kommt dann das Gefühl auf, ich schlucke immer für die anderen. Ich stelle meine Bedürfnisse immer für die anderen hinten an. Wann und wo komme ich denn selbst auch mal vor? Es ist erstaunlich, wie lange Zeit und wie viel wir auch über unsere Grenzen hinweggehen können, was Gott uns da tatsächlich an Puffer gegeben hat. Also wenn man so mehrere Kinder, 3, 4, 5, immer im Abstand von 2 Jahren gekriegt hat, es ist enorm, was man leisten kann. Das würde ohne Kinder wahrscheinlich gar nicht so gehen. Das sind viele Jahre, wo man nie durchschläft, wo immer irgendwas ist, wo immer auch eines der Kinder irgendwie krank ist, wo wir viele als Frauen viele unserer Bedürfnisse zurückstellen müssen. Und das Bedürfnis nach meinem eigenen Schlaf, das Bedürfnis nach Wellness, wie man das heute so gern nennt, mein Bedürfnis nach Ruhe. Es geht irgendwie. Aber ganz zu sehr zu kurz kommen darf es auch nicht. Denn wenn wir zu lange unsere Bedürfnisse auch schlucken oder hinten anstellen, dann entwickelt sich eben doch irgendwann so ein Punkt, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und das ist die Gefahr bei den Schluckern. Welche Menschen sind denn gefährdet? An der Stelle möchte ich Sie noch auf einen anderen Film hinweisen. Der heißt Die Wutprobe. Da geht es um einen Ärgerschlucker. Er ist eigentlich so ein typischer Ärgerschlucker, ist immer ein toller Freund, ein toller Arbeitnehmer, ist bereit, Überstunden zu machen, kein Lob zu kriegen, überall rumzureisen und äußert nie seinen Ärger. Er hat keinen. Und dann kriegt er eine Ärgertherapie. Eine Anti-Wut-Therapie ist ganz, ganz spannend. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Menschen, die eher introvertiert sind oder still sind, die neigen sowieso eher dazu, die Sachen mit sich selber auszumachen. Menschen, die auch sehr einfühlsam sind und die nicht verletzen möchten, die sehr harmoniebedürftig sind, die werden auch ihren Ärger eher schlucken, weil sie ja die Harmonie wollen. Kann auch lebensgeschichtlich bedingt sein. Also als Kleinkinder ist es normal, wir brauchen die Liebe unserer Eltern und wir passen uns auch an. Wir wollen ja gefallen, wir brauchen die elterliche Zuwendung. Deswegen lernen wir auch in unserem Leben zurückzustecken, uns anzupassen, brave Kinder zu sein und vielleicht, wenn es gut geht, auch noch so Sonnenscheinkinder, wo Mama und Papa sich immer dran freuen. Das ist toll. Aber meistens machen auch diese braven Sonnenscheinkinder irgendwie so eine Pubertät durch. Und das ist auch wichtig. Wer sich selbst für nicht so wichtig hält, steht auch in der Gefahr, Ärger eher zu schlucken. Und dann kriegt sie Schuldgefühle für das, dass man sich ärgert. Manchmal ist Ärger auch angebracht. Mancher hat vielleicht auch in seiner Lebensgeschichte Erfahrungen gemacht mit Grenzüberschreitungen, wo es wichtig ist, sich zu ärgern und sich auch abzugrenzen. Aber man war zu klein und zu hilflos, um sich abgrenzen zu können. Gegen einen gewalttätigen Vater zum Beispiel. Und aus dieser Angst im Ärger, so wie der Vater auch gewalttätig zu werden, schluckt man alles, was auch nur ansatzweise mit Ärger zu tun hat, runter. Und man bleibt auch ein Stück weit in dieser Ohnmacht, die man als Kind gekannt hat, hängen. Ärger ist was ganz Wichtiges. Und manchmal muss man sich auch aus dieser Ohnmachtsrolle befreien. Ich glaube, ich habe da auch ein paar... Nee, keine Bibelstellen an der Stelle. Es gibt Folgen davon, habe vorhin schon gesagt, es kann einem auf den Magen schlagen. Viele Menschen kriegen dann in Richtung Burnout oder Depressionen Probleme. Dann gibt es eben diese überstarke Form von Ärger. Und da, ich kann nicht umhin, auch da muss ich Ihnen nochmal einen kurzen Film zeigen, in der Hoffnung, dass ich mir das jetzt gemerkt habe. Steuerung und... Ja. Das ist ein kurzer Wutausbruch. Sehr selbstredend, da sage ich nichts dazu. Ja, kurz und sehr eindrücklich. Go. Das war der Wutausbruch. Ärgerspucker, das sind die, die explodieren. Ich glaube auch dazu, ich muss gar nicht so viel sagen. Die Ärgerspucker sind die, die manchmal auch zur Aggression neigen, nämlich zu dem, die Grenzen anderer zu überschreiten und sie anzugreifen. Die Folgen davon sind auch gravierend. Es stört immer Beziehungen, wenn jemand so aggressiv wird. Menschen werden ängstlich im Umfeld, Menschen werden unehrlich im Umfeld, in der Ehe kommt es zu Scheidungen am Arbeitsplatz, ich weiß nicht, wie es bei diesem Mann im Büro war, es kann zu Entlassungen kommen, es kann auch zu Strafanzeigen kommen, wer in seinem Ärger spucken gewalttätig wird. Also das hat schon heftige oder kann heftige Folgen haben. Jetzt geht es für uns natürlich darum, eben, wie kann ich denn gut mit Ärger, mit meinem Ärger umgehen. Wichtig ist, egal ob es die kleine Empörung ist oder auch ein größerer Ärger, Ärger hat immer eine Vorgeschichte. Der kommt nie aus heiterem Himmel gefallen. Und manchmal fühlen wir vielleicht, oh, das grummelt in mir, irgendwas. Und dann ist es eben wichtig, aha, da gibt es ein Gefühl. Was ist denn das für ein Gefühl? Es ist wichtig, dass wir da eben auch gucken, was ist an Gefühl da. Wenn ich mein Gefühl, vielleicht auch meinen Ärger einfach nur übergehe, dann arbeitet der innerlich weiter. Also ich muss wenigstens mal kurz hingefühlt haben und feststellen, oh, ich ärgere mich. Warum denn eigentlich? Was für einen Auslöser gab's? Wie sorge ich für mich? Und anhand davon möchte ich jetzt eben auch nochmal mit Ihnen gucken. Also es ist als erstes wichtig, diesen Ärger in uns wahrzunehmen. Ja, er ist da und er ist nicht ohne Grund da. Und dann ist eben die spannende Frage, auf wen oder auf was bin ich denn ärgerlich? richtet sich mein Ärger gegen mich selbst, gegen Umstände, gegen andere Menschen? Hat es überhaupt mit anderen zu tun oder hat es mit mir zu tun? Bin ich heute einfach schlecht drauf? Kriege ich vielleicht meine Tage demnächst? Dann ist es mit den Hormonen und den Emotionen sowieso nochmal schwierig. Oder ist es tatsächlich das, dass ich mich mit meinen Bedürfnissen vielleicht auch ein Stückchen zu wenig wichtig nehme? Oder nehme ich meine Bedürfnisse vielleicht auch zu wichtig? Ein drittes, was wir uns fragen müssen, welches Bedürfnis kommt denn von mir hier gerade zu kurz? Und es gibt so eine Latte, wo man sagt, Ärger entsteht, wenn diese Bedürfnisse vernachlässigt sind. Mein Bedürfnis nach körperlicher und seelischer Unversehrtheit. Mein Bedürfnis nach Selbstbehauptung. Und da ist hier in Klammern auch noch so ein bisschen aufgeführt, was heißt denn Selbstbehauptung? Mein Bedürfnis, gehört und verstanden zu werden. Mein Bedürfnis nach Respekt, Gerechtigkeit, Entwicklung, Selbstwirksamkeit, Freiheit, Autonomie oder Effektivität. Dieses Bedürfnis haben wir alle, egal in welcher Lebensphase wir sind. Aber um auch nochmal auf das Alter zu sprechen zu kommen, je älter man wird, mit desto mehr Gelassenheit kann man an Dinge auch rangehen. Das hat die ältere Generation uns schon voraus. Die ärgern sich nicht mehr so schnell über Dinge, die uns noch richtig was ausmachen. Also es ist so die Hoffnung für uns, mit jedem Jahr, was wir älter werden, kriegen wir ein bisschen mehr Gelassenheit auch. Also das sind die Bedürfnisse, die wir im Allgemeinen haben. Und dann aber auch zu gucken, was ist denn jetzt heute eben dieses Spezielle? Sind meine Lebensumstände vielleicht gerade extremst anstrengend? Habe ich da überhöhte Erwartungen? Und da möchte ich Ihnen auch nochmal ein Monster zeigen, das Monster des Alltags, die Erwartung. Die Erwartung hat einen Zettel in der Hand, da steht drauf, ich dachte, du wüsstest, dass ich dachte, du würdest. Ich dachte, du wüsstest, dass ich dachte, du würdest. Wir müssen unsere Bedürfnisse kommunizieren lernen. Niemand kann uns, doch manche Menschen können uns unsere Wünsche von den Augen ablesen, aber da dürfen wir nicht drauf spekulieren. Es ist gut, auch unsere Wünsche zu formulieren und zu sagen. Dann Gefühle wahrnehmen, auf wen bin ich ärgerlich, welches Bedürfnis kommt zu kurz. Als viertes überlegen, was ist denn jetzt eine angemessene Reaktion und mit welcher Strategie komme ich zum Ziel? Angemessen zu reagieren könnte zum Beispiel heißen, ich lasse den akuten Ärger nicht einfach irgendwie raus. Ein schlauer Mensch, Thomas Jefferson, hat mal gesagt, wenn du zornig bist, zähle bis 10, bei großem Zorn bis 100. In der Bibel lesen wir, sündig nicht, wenn ihr in Zorn geratet. Also der Zorn ist nicht das Problem, aber man kann im Zorn, im Ärger Dinge tun, die dann zur Sünde werden. Das ist das Problem, aber das Gefühl an sich ist nicht das Problem. Also einen Moment überlegen, was ist denn eine angemessene Strategie oder Reaktion? Was haben wir denn da jetzt? Genau. Eine angemessene Reaktion, in Sanftmut Probleme ansprechen. Ein Vers aus Sprüche 27, offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die verborgen bleibt. Die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Gute Worte zu finden, in Liebe zu sagen, was nicht in Ordnung ist. Und das kommt vor. Als Jesus sich nach einem langen Tag auch mit vielen Menschen zurückzieht, kommen Eltern mit ihren Kindern und die Jünger denken, oh, der Meister ist bestimmt jetzt erschöpft. Wir sorgen mal dafür, dass er seine Ruhe hat. Und Jesus kriegt mit, dass die Kinder irgendwie so ein bisschen weggeschoben werden und es ärgert ihn. Also, NGÜ habe ich hier. Er war ungehalten und sagt zu seinen Jüngern, lasst die Kinder zu mir kommen. Und manchmal meinen es die Menschen, über die wir uns ärgern, ja so gut mit uns. Ich habe es doch nur gut gemeint. Den Satz kennen Sie vielleicht. Ich habe es so gut gemeint. Ich wusste ja nicht, dass du jetzt was anderes willst, als ich dachte, dass du wollen würdest. Wir müssen es sagen. Oder eben hier aus Matthäus 18. Wenn dein Bruder sündigt, so geh hin. Such das Gespräch, weise ihn zurecht. Auch da habe ich ein Buch von hingelegt. Das heißt, das heilige Gebot, miteinander Tacheles zu reden oder so ähnlich. Da geht es um diesen Vers. Wie kann ich denn in Liebe auch dem anderen sagen, was gerade schwierig ist? Ist die Situation passend, ist auch ganz wichtig. Also wie sage ich's, aber ist die Situation auch passend? Und das habe ich gestern Abend noch abfotografiert aus einem Buch. Die Frau fragt, passt es dir jetzt, dass wir mal miteinander reden? Es gibt einfach auch unpassende Situationen. Das auch ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen. Also die erste Möglichkeit, ansprechen. Die zweite Möglichkeit, das, was die ältere Generation schon ganz gut kann, lächelnd drüber hinwegsehen. Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn und es ist ihm eine Ehre, dass er Verfehlungen übersehen kann. In den Sprüchen ist es der Mann. Wir würden aber heute hier, eigentlich hätte ich die Frau hinschreiben müssen. Es lohnt sich nicht, sich über alles aufzuregen. Manches ist einfach auch zum drüber lächeln. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Ich bin letztes Jahr an der Ostsee gewesen im Sommer und habe dort, es war nicht sehr warm, obwohl Sommer war, habe einen Strandspaziergang gemacht und bin eben direkt am Wasser entlang gelaufen. Und ich habe schon aus der Ferne gesehen, da ist ein Junge, 5-6-jährig, der da gerade eine große Burg baut und mit seiner Schaufel zugange ist und auch so einen Wassergraben um seine Burg rum gemacht hat. Und der stand da und dann schaufelte er immer so über den Rücken. Und ich dachte, ja, hat er dann aufgehört zu schaufeln? Und ich hab nicht nachgedacht. Ich bin dann einfach hinter ihm durch, weil er schon lange nicht mehr geschaufelt hatte. Und just als ich in der Fluglinie seiner Schaufel war, hatte er wieder entschieden, eine Schaufel zu werfen. Und es war so seitlich. Und ich hatte den Sand im Ohr, hinter der Brille, im T-Shirt hier drin. Und es war so ein Moment, eine Sekunde und alles blieb stehen. Und in mir gingen Gedanken, dieser Blödian kann der nicht gucken. Was muss der jetzt hier irgendwie? Und im gleichen Moment dachte ich, Katrin, du bist die Erwachsene. Du hättest auch auf der anderen Seite der Sandburg rumgehen können. Und dann habe ich gesehen, mir kamen Menschen entgegen. Das haben ziemlich viele gesehen. Und ich habe so gesehen, die standen alle da und haben geguckt und gewartet, wie ich jetzt reagiere. Und dann habe ich das alles so vor meinem inneren Auge gesehen und habe gemerkt, wie todwitzig eigentlich, dass ich just in dem Moment da stand, wo die Schaufel nasser Sand ankam. Und dann habe ich losgelacht. Und ich habe so richtig gemerkt, wie alle um mich rum entspannten und sich auch getraut haben zu lachen. Und dann habe ich mir den Sand aus dem Ohr und hinter der Brille vorgeholt und habe also immer wieder an dem Tag auch noch drüber gelacht. Ich hätte mich darüber aufregen können, aber der hatte genauso viel Recht, da seine Sandburg zu bauen und vertieft zu sein in sein Spiel, wie ich da lang zu gehen. Beziehungsweise eben ich war die Erwachsene, ich hätte auch denken können und anders lang gehen können. Es lohnt sich manchmal nicht, sich aufzuregen. Manchmal ist es besser, einfach auch drüber zu lächeln. Manchmal gibt es auch Situationen, wo wir uns entscheiden, aus gutem Grund entscheiden, ich spreche das Problem jetzt nicht in Sanftmut an. Es kann 3 gute Gründe geben, etwas nicht anzusprechen. Erstens, die Konfrontation bringt nichts. Weil die Person, das hat schon 100-mal jemand angesprochen, die Person ist resistent. Ich habe vielleicht einen Chef, dem kann ich 200-mal sagen, was blöd läuft. Das ist ihm egal. Das kann ich mir einfach sparen. Widersprüche, Stein ist schwer und Sand ist Last, aber der Ärger über einen Toren ist schwerer als beides. Also sich über einen Toren zu ärgern, es ist weise, bei manchen Menschen zu sagen, okay, den ändere ich nicht mehr. Manchmal ist es auch ein guter Grund, nichts zu sagen, weil man die Situation nicht ändern kann. Es ist, wie es ist. Und vielleicht muss ich noch eine Weile den Ärger schlucken, bis sich irgendwas Neues ergeben hat. Vielleicht ein Arbeitsplatz, an dem ich andere Arbeitsbedingungen habe. Auch da ist es manchmal weise zu sagen, nein, ich ärgere mich jetzt nicht. Ein dritter Grund, die ganze Sache ist schon viel zu lange her. Ich bin ja Seelsorgerin auch und ich erlebe das manchmal, dass 30, 40 Jahre, nachdem Kinder ihr Elternhaus verlassen haben, sie anfangen zu registrieren, wo sie durch ihre Eltern verletzt wurden, wo sie sich heute drüber ärgern und die das dann gern mit ihren, weiß ich nicht, 50, 60, 70, 80-jährigen Eltern klären möchten. Und in der Regel, ich finde das ehrlicherweise nicht immer für eine gute Idee. Manche Dinge sind zu lange her. Und manchmal werden Konflikte erstmal wieder auf frisch belebt, die eigentlich schon ganz gut auch einen Weg gefunden haben. Also es kann drei gute Gründe geben, finde ich, es nicht anzusprechen. Wenn wir uns dafür entscheiden, es nicht anzusprechen, aus einem dieser drei Gründe, ist es wichtig, dass wir uns vor diesen Schluckergefahren schützen. Mich nicht in aggressive Gedanken reinzusteigern. Als Kain und Abel auf dem Feld sind, sagt Gott zum Kain, warum blickst du so grimmig vor dich hin? Herrsche über die Versuchung, die da gerade in deinem Kopf rumgeht. Herrsche über deine Gedanken. Nimm die Gedanken unter den Gehorsam Gottes gefangen. Da gibt es im 2. Korinther 10 einen Vers, dass wir unsere Gedanken gefangen nehmen sollen unter den Gehorsam Gottes. Luther sagt es mal so schön, wir können nichts dafür, dass die Vögel über unseren Kopf fliegen. Aber wie weit sie ein Nest bauen auf unserem Kopf, das liegt an uns. Entwickle den Willen, dich nicht zu rächen und lerne zu vergeben. Das sind die Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, wenn wir uns dafür entscheiden, etwas nicht anzusprechen. Und da habe ich Ihnen auch mal so ein Gebet aufgeschrieben, jetzt hier, ich lese es mal vor, was man in so einer Situation sprechen könnte. Herr, du siehst nicht nur das Handeln des anderen, sondern auch seine Beweggründe. Du bist der gerechte Gott, ich vertraue dir. Ich gebe dir meinen Ärger, er hat seinen Zweck erfüllt. Ich habe über die Situation nachgedacht. Hilf mir, wenn destruktive Gedanken und Gefühle in mir aufsteigen, sie an dich abzugeben. Ich möchte mir meine Lebensfreude, meine Kraft und meine Gelassenheit durch diese Sache nicht nehmen lassen. Danke, dass ich dein Kind bin und du für mich sorgst. Und dann ist noch ein viertes wichtig, die Energie des Ärgers abzubauen. Zum Beispiel Fenster zu putzen oder irgendwas anderes zu machen. Also tatsächlich etwas mit körperlicher Aktivität zu machen, aber dann auch wieder etwas Beruhigendes zu machen, auch mal tief durchzuatmen. Schwimmen ist übrigens auch was sehr Beruhigendes, weil man so langsam gleichförmige Bewegungen macht. Vielleicht auch irgendwas Aufmunterndes, durch die Wohnung tanzen oder so. Auch das ist hilfreich. Ich habe vorhin gesagt, es gibt ein paar Dinge, die wir vorbeugend tun können. Eine gute Selbstfürsorge, genießen, was Gott uns zur Verfügung stellt, Pausen machen, das ist in Gottes Sinn. Und unseren Körper und unsere Bedürfnisse oder auch Krankheiten beachten. Eine gute Kommunikationsfähigkeit üben, Grenzen zu setzen, ein klares Nein zu sagen, statt bei diesem Bild, Schatz, bist du etwa genervt, weil du deine Ruhe haben willst? Bevor die Teller fliegen, sagen, was man will. Es ist gut, unser Vertrauen in Gott zu üben, die Fähigkeit, das Gute und Schöne zu sehen, einzuüben, sich in Dankbarkeit zu üben, es mit Humor zu nehmen, wie die nasse Schaufel Sand. Und dann habe ich diesen Satz gefunden und den möchte ich an den Schluss stellen. Nette Leute sind liebevoll, voller Mitgefühl und kümmern sich um andere Menschen. Nette Leute können entmutigt werden, Verletzungen, Frustration und Angst empfinden. Nette Leute kennen Wut empfinden und bringen diese auf gesunde Weise zum Ausdruck. Ich hoffe, dass wir in unserem Alltag nette Leute sein können, in denen Emotionen vorkommen, in denen eigene Beziehungen.